Heute sprechen wir über die Zwischenbilanz in der Unterstützung von Unternehmen im Military Business und das vor dem Hintergrund der Sondervermögen 1, 100 Milliarden Euro aus dem Jahr 2022 und dem Sondervermögen 2, 500 Milliarden Euro aus diesem Jahr. Wir wollen beleuchten, wie sich diese zusätzlichen Mittel auf die Sicherheits- und Verteidigungsindustrie, aber auch auf die gesamte Wirtschaft auswirken, welche Chancen und Herausforderungen bestehen und wie Unternehmen sich strategisch positionieren sollten, wenn sie den Markteintritt beabsichtigen. Wir ziehen eine Zwischenbilanz nicht nur infolge der Sondervermögen, sondern auch nach fast 12 Jahren WIMCOM. Es wurden in dieser Zeit mehr als 400 Unternehmen beraten. Ein riesiger Erfahrungsschatz, an dem wir unsere Hörer partizipieren lassen wollen. Wir tun dies mit Dr. Matthias Witt und Ulrich Kompass. Inside Military Business, der Podcast der WIMCOM. Wir verstehen Business to Military. Und hier erklären wir, wie es funktioniert. Matthias und Ulrich, erstmal herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass ihr beide mit dabei seid. Hallo, grüße euch.
Hallo Tom.
Das war sogar parallel. Wundervoll. Ja. Matthias, ich habe kürzlich einen Podcast gehört und da wurde analysiert, diese Sondervermögen, die Deutschland so bewegt jetzt gerade, dass die ein ganz wichtiger Impuls waren, wenn wir auf die NATO-Ebene blicken und auf das, was Donald Trump vielleicht getan hätte, weil es nicht diese Initiative gegeben hätte aus Deutschland, andere mitgezogen wären und das alles sich ein Stück weit entwickelt hat. Jetzt können wir da gar nicht drauf gucken, Donald Trump ist unberechenbar, aber glaubst du, dass Deutschland da mal vorweggenommen eine ganz wichtige Rolle eingenommen hat, indem man gesagt hat, wir machen das jetzt so?
Ja, also ich will jetzt weniger auf die Verdienste von Donald Trump eingehen, sondern wirklich auch, wie das in deiner Frage schon transportiert wird, auf die deutsche Rolle. Wir haben natürlich auch bedingt durch den Druck aus Amerika im Juni diesen Jahres entschieden, dass wir 3,5 plus 1,5% des Bruttoinlandsproduktes für Verteidigung ausgeben wollen. Das hat natürlich einen erheblichen Einfluss auf den Einzelplan 14 als solches, auf das Sondervermögen, was ich gleich nochmal näher betrachte, und natürlich auch als dritten Etat auf die Ertüchtigungsinitiative der Bundesregierung. Also alle drei Etats machen uns quasi stark für die für 2029 beabsichtigte Kriegstüchtigkeit. Mhm. Ich greife jetzt mal Sondervermögen raus. Wir müssen dort ja differenzieren in Sondervermögen Römisch 1 und Sondervermögen Römisch 2. Das Letztere verabschiedet in diesem Jahr von der neuen Bundesregierung und das Erstere verabschiedet 2022 nach der Zeitenwende-Rede vom dem damaligen Kanzler Scholz. Die Frage, welchen Einfluss das tatsächlich hat auf unser Geschäft, dann muss ich sagen, dass das Sondervermögen Römisch 1 und Römisch 2 überhaupt die ganzen Etats viel weniger Einfluss haben, als wir von Beginn an dachten, sondern die schwere Krise in der Automobilindustrie ist eigentlich der Haupttreiber, warum wir wirklich ganz viele Unternehmen haben, die auf uns zukommen und fragen, ob wir denen helfen können. Also Stichwort Transformation von Automotive in Defense.
Mhm. Ulrich, ganz kurz noch an dich die Frage. Was glaubst du, welchen Einfluss hat das, was wir mit Deutschland gemacht haben da? Hatte das ein Stück weit eine Signalwirkung damals? Glaubst du, das ist so?
Ich glaube schon. Ich glaube schon, dass das insgesamt auch so wahrgenommen wird, dass Deutschland jetzt den festen Willen hat, seine Streitkräfte zu stärken. Und ich glaube auch, dass das Signal zunehmend auch in der Bevölkerung ankommt, auch wenn natürlich nicht jeder sich damit anfreunden kann, dass wir so viel Schulden aufnehmen. Mhm. Aber trotzdem ist es so, dass erlebe ich auch in den persönlichen Gesprächen, dass sich immer mehr der eigentlichen Herausforderung bewusst werden, dass wir unser Land schützen müssen und dass wir dafür natürlich auch einen Invest machen müssen. Und von daher würde ich mal sagen, es kommt zunehmend in der Bevölkerung, bei der Gesellschaft an, auch wenn natürlich es weiterhin kritische Stimmen geben wird. Das ist aber völlig normal. Dafür sind wir in der Demokratie. Ich würde mir nur wünschen, dass es noch mehr Menschen gibt, die diese Bedrohung, die wir gerade von außen erfahren, noch etwas mehr reflektieren.
Mhm. Matthias, letzte Vorfrage. Ja.
Genau, ich habe noch mal eine Ergänzung, Tom, zu dem, was du auch sagst, Ulrich. Diese Sondervermögen Römisch II, diese 500 Milliarden, die sind natürlich erstmal für ganz viele sehr, sehr schwach, sehr, sehr schwer fassbar, für mich natürlich auch. Wenn wir dann aber nochmal auch auf den Beschluss der NATO-Regierungschefs aus dem Summit in Den Haag Ende Juni gucken, dann wird eben auch nochmal klar, dass eben auch vor dem Hintergrund dieser Summe festgelegt wurde, dass eben auch Deutschland 10% der ganzen Anstrengungen der NATO auch schultern muss. Das geht quasi analog zu dieser Summe. Und diese 10%, die bleiben dann immer noch abstrakt, wenn die einfach mal so dastehen. Wenn man sich dann aber überlegt, und das war ja auch vor ungefähr 8 Wochen, als die Treffen im Oval Office beim Trump war, also die Uschi von der Leyen plus den, ich sag mal, die Hauptregierungschefs, so nenne ich die jetzt mal, dann wurde ja auch über Sicherheitsgarantien gesprochen. Eine Übersetzung von Sicherheitsgarantien kann eben auch sein, dass Stellen von deutschen Soldaten eben auch anhand oder entlang bestimmter Grenzverläufe. Das wurde eben auch vor ungefähr 8 Wochen eben auch diskutiert. Und wenn man dann wiederum runterbricht, damals waren ja so Zahlen von 100.000 Soldaten in der Diskussion, 10% sind ja von 10.000 Soldaten. Und wenn man dann weiß wiederum an Vor- und Nachbereitung, das bedeutet mindestens 30.000 Soldaten, die auf deutscher Seite dann eben auch tatsächlich gebunden wären, dann macht das vielleicht nochmal deutlicher, dass wir auf der einen Seite eben auch viel Geld in die Verteidigungsindustrie auch investieren, um eben auch das Gerät nachher auf dem Hof stehen zu haben. Aber dass damit einhergeht auch personelle Verpflichtungen, natürlich immer vor dem Hintergrund der Überlegung, dass dann die Soldaten auch bestens ausgestattet sind. Aber diese 10% der NATO-Verpflichtung tatsächlich zu schultern, ich glaube, das macht das nochmal deutlich, auch gerade wenn wir darüber sprechen, ob wir Truppen stellen und wenn ja, auch in welchem Ausmaß.
Warum ich diese Fragen gestellt habe, war ein für mich Perspektivwechsel, der da stattgefunden hat, die Wahrnehmung, dass Deutschland wieder eine Führungsrolle übernommen hat. Und das nehmen wir, glaube ich, viel weniger wahr, als es vielleicht andere tun. Siehst du das ähnlich? Also ich glaube, andere Länder sehen uns da jetzt eher wieder durch die neue Regierung in einer Führungsrolle, die wir auch übernehmen, wo wir auch Verantwortung übernehmen, was wir aus dem Inneren oft gar nicht so sehen, weil wir gar nicht so hinschauen oder nicht diesen Blickwinkel haben.
Ja, du hast recht, das ist auch meine Wahrnehmung. Also von außen, sowohl von den Amerikanern als auch von den europäischen Nachbarstaaten, gerade jetzt Polen, Frankreich, aber auch Großbritannien, jetzt mal unabhängig davon, ob sie jetzt in der EU sind oder nicht, sind im Moment ja nicht drin, ist es schon so, dass da eine ganz starke Erwartungshaltung auch aufgebaut wird gegenüber Friedrich Merz und damit auch gegenüber Deutschland, in diese Führungsrolle zu gehen. Ich glaube, dass die Bundesregierung selbst das auch so wahrnimmt und auch für sich eben auch angenommen hat. Ich habe aber auch die Wahrnehmung, dass das jetzt gesamtgesellschaftlich, und wir haben uns ja in unterschiedlichen Podcast-Folgen auch immer damit auseinandergesetzt, dass wir auf der einen Seite in der Community eben unterwegs sind, eben in der Sicherheits- und Verteidigungsindustrie, in der SVI. Da sind viele von diesen Themen eigentlich sehr klar. Aber wenn wir in den Rest der Bevölkerung gucken, dann ist das komplett unklar oder es trifft sogar auf Unverständnis, warum wir jetzt uns in diese Rolle reindrängen oder auch reindrängen lassen. Und ich glaube, das Geld, diese 10%, die ich erklärt habe, und aber nochmal das Rational, was du reinbringst, das macht nochmal deutlich, dass, und das ist ja auch eine Aufgabe dieses Podcasts, dass es wichtig ist, dass wir diesen nicht nur mit der Community teilen, sondern dass eben auch Fremde außerhalb dieser Blase, dieser Community, in der wir leben, sich das auch anhören, um das besser zu verstehen.
Und Ulrich, das unterstreicht das, was du ja eben auch gesagt hast, ne, dass das als Thema immer mehr ankommt, vielleicht auch mehr verstanden wird. Wir machen diesen Podcast, das ist das eine. Natürlich gibt es viel größere Maßnahmen, zum Beispiel die Kampagne der Bundeswehr, die ist plötzlich sehr, sehr sichtbar. Warum gibt's uns eigentlich? Wie sind wir eigentlich? Wir sind nicht zu bunt oder zu schwarz-weiß, wir sind nicht zu männlich, zu weiblich, also ganz wichtige Maßnahmen gerade, um dieses Verständnis zu wecken, so als letzte Vorfrage, bevor wir auf unser Thema kommen.
Ja, ich glaube schon, dass jetzt natürlich ein Prozess auch, der schon längst gestartet ist, weitergeht, um einfach die Gesellschaft mitzunehmen, ne, auf diesem Weg. Weil gerade in dieser neuen Situation, dass die Amerikaner natürlich auch deutlich signalisieren, dass sie sich auch andere Staaten in der Führungsrolle vorstellen können. Bedeutet ja letztlich für Deutschland, dass sie sich dieser Rolle auch bewusst werden müssen und sie auch inhaltlich ausfüllen müssen. Und das ist eigentlich nicht nur mit 10% erklärt, sondern das ist eigentlich so ein eigenes Führungsverhalten, was sich ja dann auch entwickeln muss innerhalb der NATO. Und das ist ein Kulturwandel, denke ich mal. Denn alles hat bisher immer auf den großen Partner geschaut. Und jetzt geht es darum, dass sich Europa so ein bisschen stärker unabhängiger macht, auch von diesen Vorgaben und sich selber darüber bewusst wird, wie sie sich selber innerhalb Europas aufstellen. Und das bedeutet, einer muss die Führung übernehmen. Und im Moment nehme ich auch wahr, dass die Deutschen natürlich sehen, dass sie dort stark angesprochen werden. Es ist natürlich so, man muss natürlich jetzt seinen Weg finden, das auch auszufüllen.
Es wird eine sehr wichtige und spannende Phase sein. Mal hinein ins Thema, Matthias. Wie bewertest du die Wirkung der Sondervermögen bisher mit Blick auf die Wirtschaft und die Rüstungsindustrie?
Bisher können wir nur von der Wirkung des Sondervermögens 1 sprechen, weil das jetzt erst, ich sag mal, in die Ausplanung gegangen ist vor 2 Jahren und die nächsten 2 Jahre noch anhalten wird. Es gibt im Moment ja noch gar keine Ausplanung für das Sondervermögen Römisch 2. Es hat natürlich einen wahnsinnigen psychologischen Effekt, also auch auf die Anfragen, die wir in der WIMCOM haben, weil das Geld natürlich gesehen wird und sich die Unternehmen dann eben auch das so ein bisschen auch als Planungsgrundlage nehmen wollen, um dann zu überlegen, ob man eben in den Defense-Bereich einsteigen will oder auch nicht. Und wie immer, auch das haben wir auch festgestellt, damals bei der Corona-Krise hat ja auch jeder überlegt, ob er jetzt Nitril im Handschuh anbietet oder auch Testverfahren. Man muss das schon mit sehr viel Augenmaß machen und man muss auch schauen, ob man tatsächlich eben auch ein Produktportfolio hat, was zu den militärischen Bedarfen passt. Wenn man das nicht hat, dann sollte man eben auch nichts anbieten. Und genau diesen Check, ob da was ist, was die Streitkräfte gebrauchen können oder auch nicht, das ist ja unter anderem auch das, was wir in Breite und Tiefe machen. Wir wollen im Grunde genommen gar keine, ich bleibe jetzt mal bei dem Test, in gar keine Schnelltestverfahren einsteigen, weil wir festgestellt haben, gerade in den Workshops, und wir haben ja mehr als 400 Unternehmen in der Vergangenheit beraten, in den ersten 2 Stunden sprechen wir immer noch sehr darüber, was ist eigentlich die Bundeswehr, was sind die Bedarfe, und dann gehen wir eben auch erstmal generisch auf das Produktportfolio des Unternehmens ein. Aber im Rahmen der Diskussion wird eigentlich immer deutlicher, was die auch anbieten konnten. Da müssen wir quasi in die Deep Dive machen, den machen wir auch, und dann stellt sich heraus, ob das ein Business Case für die Unternehmen sein kann oder auch nicht.
Ich will das mal kurz noch ergänzen. Wenn es tatsächlich um die Auswirkungen auf die Wirtschaft und Rüstungsindustrie geht, dann beobachten wir natürlich jetzt schon, dass durch diese Sondervermögen eine gewisse Planungssicherheit eintritt, die wir vorher nicht hatten. Das heißt also, die Unternehmen investieren natürlich jetzt schon in den Aufbau ihrer Produktion. Auch das hatten wir vorher nicht, weil die Unternehmen natürlich früher das gewohnt waren, dass die Bundeswehr grundsätzlich einen Bedarf hatte, aber nie gesagt hat, in welcher Stückzahl und über welchen Zeitraum das Material beschafft wird. Das ist jetzt etwas anders. Ich erlebe, dass, wenn man sich so die Haushaltsplanungen anschaut und auch die Budgets jetzt immer klarer werden, für welches Material tatsächlich wie viel Geld eingesetzt wird. Das bedeutet bei den großen Systemhäusern zumindest, dass sie jetzt anfangen, ihre Produktion auszuweiten, neu aufzubauen. Gerade bei der Munition erleben wir das, dass neue Produktionsstätten auch gebaut werden. Und jetzt kommt ein Effekt hinzu. Das bedeutet, wir haben durch mehr Produktionsstätten haben wir auch mehr Mitarbeiter in der Rüstungsindustrie. Wir werden erleben, dass die Rüstung aufwachsen wird, rein personell. Und das bedeutet natürlich für uns als WIMCOM, gerade mit unseren Schulungsangeboten, auch einen gewissen Zulauf, den wir heute schon spüren.
Du hast eben Corona gesagt, Matthias. Da gab es viel Aktionismus, wenig strukturiertes Vorgehen. Es gab auch schwarze Schafe. Gibt es die jetzt in der aktuellen Phase auch?
Ja, es gibt schwarze Schafe, die im Grunde genommen nur aus Gewinnstreben in die Branche reingehen wollen. Die bedienen wir nicht, weil das einfach viel zu wenig ist und wir uns auch mit diesen, ich sage mal, dieser Profitgier auch nicht gemein machen wollen. Wir wollen da ganz großen Abstand zu halten, machen das auch sehr deutlich, wenn wir das eben auch spüren, und das arbeiten wir eben auch raus, ob tatsächlich jemand überzeugt ist. Es ist aber auch aus der Sicht desjenigen, der eben auch mit dem, ich sag mal, mit der Profitorientierung, also mit der ausschließlichen Profitorientierung reingehen möchte, der wird natürlich auch nur einen ganz kurzen Atem hier haben. Insofern ist der eben auch, ohne es jetzt moralisch überhaupt bewerten zu wollen, auch gut beraten, hier nicht reinzugehen, weil es ja im Schnitt immer so 1 bis 2 Jahre dauert, bis man überhaupt Fuß fasst. Und da ist schon dann vorausgesetzt, dass man ja auch tatsächlich die Bedarfe auch bedienen kann. Insofern sind wir da eben auch so klar wie eigentlich je zuvor.
Und der Vergleich Aktionismus und strukturiertes Vorgehen. Normal dauern die Prozesse relativ lange bei der Bundeswehr. Wir merken jetzt, dass sie zum Teil deutlich verkürzt werden. Das könnte schon wie Aktionismus wirken, ist aber trotzdem noch strukturiert, oder?
Nein, es ist so, Aktionismus entsteht natürlich immer, wenn sehr, sehr viel Geld auf dem Markt ist. Das ist eben, Stichwort nochmal Sondervermögen 2, aber auch das erste, also die 100 plus die 500 Milliarden, die lösen eben auch einen Aktionismus aus. Jetzt ist es ja so, dass wir beispielsweise durch die Veranstaltung bei den Industrie- und Handelskammern, da haben wir so mindestens 25 Industrie- und Handelskammern dieses Jahr schon besucht, weil wir eingeladen wurden, um dort auch Vorträge zu halten. Und die Vorträge, aber auch die Gespräche mit den Unternehmen haben eigentlich dazu geführt, dass wir diesen Aktionismus ausbremsen konnten. Das ist meine Überzeugung. Wir haben die Schrittfrequenz verlangsamt und damit eben auch hervorgerufen, dass sie sich wirklich in Ruhe mit diesem Markt eben auch auseinandersetzen. Sowohl in der Veranstaltung selbst als auch im Nachlauf in der vertiefenden Diskussion mit uns.
Mhm. Ulrich, welche Unterstützungsmaßnahmen der WIMCOM haben Unternehmen bisher am besten geholfen?
Dann teile ich die Unternehmen mal in 2 Kategorien. Das sind einmal die Unternehmen, die bereits mit der Bundeswehr schon länger in Kontakt sind und auch Geschäft haben. Dann ist es so, dass wir, nochmal zur Erinnerung, wir haben ja das Consulting. Das heißt also, das dient ja ausschließlich der Umsatzsteigerung des Mandanten. Dann haben wir die Academy, wo wir quasi genau das Hintergrundwissen vermitteln wollen, das wir in der Branche auch braucht. Und dann haben wir eben dieses Onboarding, Military Business Programm, wo wir in 6 Wochen den Teilnehmern beibringen, wie man sich in der Branche auch bewegt. So, und jetzt ist es so, dass die Unternehmen, die bereits Geschäft mit den Streitkräften haben, oftmals erstmal den Bedarf haben, dieses Geschäft im Sinne des Business Developments auch weiterzuentwickeln und auszubauen. Und da helfen wir natürlich gerne mit neuen Ideen. Manchmal ist es ganz gut, wenn mal so einer von draußen auf so ein Unternehmensportfolio drauf guckt und dann noch mal ein paar Hinweise gibt, wie man das dann teilweise auch noch mal besser entwickeln kann. Das gelingt uns, glaube ich, immer ganz gut, weil wir diesen Blick von außen schon deswegen gut reinbringen, weil wir natürlich mittlerweile, muss man sagen, über 400 Unternehmen beraten haben, und da kriegt man natürlich schon einiges mit. Da brauchen wir jetzt gar keine Details zu nennen, sondern da geht's einfach nur immer um diese Mechanismen, mit denen man quasi in den Markt reinkommt. Und deswegen hat sich bei uns natürlich mittlerweile auch sehr viel Know-how aufgebaut, was diese Themen angeht. Weil bei uns geht es nicht so sehr um das Produkt- und Leistungsportfolio im Speziellen, sondern bei uns ist es immer die Methode. Immer der Weg, das zu analysieren und dann den Weg zu bahnen in die zu den Entscheidern der Bundeswehr, aber auch zur wehrtechnischen Industrie, weil wir immer beide Zielgruppen betrachten. Und deswegen ist das auch für Unternehmen, die bereits in der Rüstung Geschäft haben, immer interessant, mal so den Blick von außen nochmal zu bekommen. Wenn man so will, nicht ganz neutral, weil wir natürlich auch ein Stück weit sehr viel schon erlebt haben. Aber insofern neutral, dass wir sagen, uns ist das Produkt- und Leistungsportfolio eigentlich mehr oder weniger egal. Wir gucken uns immer die Möglichkeiten und die Bedarfe der Bundeswehr und der Rüstungsindustrie an und geben dann auch eine ehrliche Antwort, ob das, was die Firmen dort tatsächlich zu präsentieren haben, in diese Bedarfe aktuell reinpasst. So, und dann haben wir die anderen, die Unternehmen, die zu uns kommen, die mit der Bundeswehr noch überhaupt keine Erfahrung gesammelt haben, die überhaupt noch nicht in der Rüstung unterwegs waren. Und bei denen gibt es jetzt zwei Themen. Das eine ist, dass sich das Unternehmen grundsätzlich neu positionieren muss in einem Markt, der schon gut besetzt ist, auch mit Lieferanten, beispielsweise auch gegenüber den Systemhäusern. Für die ist es immer eine Hilfe, wenn wir denen ganz ehrlich sagen, wo sie gerade stehen, ja, wo sie quasi mit Blick auf die laufenden Rüstungsprojekte stehen, aber auch mit Blick auf die neuen Rüstungsprojekte. Und da gibt es eine Aussage der Chefeinkäufer der Systemhäuser, die ganz klar gesagt haben, die laufenden Rüstungsprojekte machen wir natürlich mit den bestehenden Lieferantennetzwerken. Aber für die neuen Rüstungsprojekte, da suchen wir weiterhin neue Lieferanten, um im Zweifel auch ein bisschen zu skalieren. Das heißt also auch im Sinne der Produktionsausweitung einfach mehr Power zu haben, um einfach diese ganz großen Aufträge zu bewältigen. Und dann ist es eben so, und das ist auch der Grund, warum wir dieses Onboarding Military Business Programm aufgelegt haben, dann geht es natürlich um Branchenfremde, die in die Rüstung rein wollen, die sich überhaupt nicht auskennen mit diesen ganzen Geflogenheiten dieser Branche. Für viele ist das ja wie so eine Art Blackbox. Man schaut immer so auf eine Kiste und weiß nicht, was da drinnen los ist. Heißt alles Defense und keiner weiß, wie die Regeln sind. Und das machen wir im Onboarding Military Business Programm so, dass wir denen tatsächlich mal erklären, wie der Rüstungsmarkt funktioniert. Aber auch der Auftraggeber Bundeswehr, wie so ein bisschen die Prozesse ablaufen, damit, wenn diese Mitarbeiter aus branchenfremden Bereichen, Matthias hat es vorhin gesagt, im Moment sehr viel Zulauf aus der Automotive-Industrie, die jetzt auch sehr, sehr intensiv in diesen Rüstungsbereich rein wollen, denen erklären wir tatsächlich, wie dieser Markt funktioniert. Und deswegen kriegen wir auch oft jetzt das Feedback, dass es denen wirklich hilft, gerade am Anfang ihrer beruflichen Karriere in der Defense Industry sich zu orientieren und dann wirklich ihren Job gut zu machen.
Consulting und Academy, längst etabliert, Onboarding seit diesem Jahr mit dabei. Bist du auch so positiv überrascht wie ich, wie groß der Zulauf ist? Also es ist völlig klar, dass da dieser Bedarf besteht, das zu lernen, aber das so schnell verstanden wird, hier könnt ihr das lernen. Das freut mich total, hat mich aber auch überrascht.
Also ich sag mal, die Überraschung war jetzt, das muss man, also ich seh das so, die Überraschung ja auf der einen Seite, auf der anderen Seite, es ist auch kein Selbstläufer. Also wir haben dieses Onboarding-Programm haben wir ja schon länger verfolgt, haben aber zum ersten Mal in diesem Jahr durch eine Kollegin, die jetzt zu uns gestoßen ist, noch mehr Struktur reingebracht für uns. Und das hat jetzt dazu geholfen, dass wir quasi daraus für uns auch ein Programm entwickeln konnten, das lauffähig geworden ist. Und dann ist es eine Frage der Werbung und das natürlich dann auch öffentlich zu machen, ganz klar. Es wird, also die bei uns gewesen sind und die daran teilgenommen haben, sind total begeistert und denen hilft das auch in der beruflichen Praxis. Und wo wir natürlich in diesem Jahr nochmal richtig Rückenwind bekommen haben, war die Tatsache, dass der Berufsförderungsdienst dieses Onboarding Military Business Programm jetzt auch fördern wird. Das heißt also, Soldaten, die noch 1 bis 2 Jahre in der Bundeswehr verbringen, wissen aber, dass sie später in die Industrie wechseln wollen, können über die Förderung des Berufsförderungsdienstes quasi bei uns dieses Programm auch mitmachen.
Matthias, schauen wir mal auf die Unternehmen. Was sind aktuell die größten Hürden auf dem Weg, vom Sondervermögen profitieren zu können?
An Hürden sehe ich vor allen Dingen 3. Das erste ist, das haben wir auch eben schon mal ganz kurz aufgegriffen, es ist wichtig, dass man sein Produktportfolio bzw. Dienstleistungsportfolio mit den Bedarfen der Bundeswehr eben auch vergleicht. Das ist, ohne dass man Experten an der Seite hat, kaum möglich. Man muss ja wirklich in die Programme und Projekte der Bundeswehr sich richtig reinfräsen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und aus dem Grunde sind wir ja eben auch als Dialogpartner da, um da reinzugehen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, das greift auch nochmal so ein bisschen deine Frage nach dem Aktionismus auf. Ich werde ja dann sehr, sehr aktiv, wenn ich da auch sehe, ich muss sehr, sehr aktiv werden. Und wenn ich eben aus der Automobilbranche kommend sehe, dass ich umsatzmäßig kaum noch Luft habe, dann suche ich natürlich nach einer schnellen Eintrittsmöglichkeit. Und das ist aber hier nicht gegeben, weil es dauert eben, um hier reinzukommen. Und man kann auch bestimmte Schritte nicht beschleunigen. Und warum sind hier gerade beim öffentlichen Auftraggeber Bundeswehr die Eintrittshürden so hoch? auch das nochmal dezidiert dargestellt. Das sind vor allen Dingen vier Unterpunkte. Das eine ist, ich muss verstehen, ich habe die ministerielle Ebene, also das Bundesministerium der Verteidigung und den sogenannten nachgeordneten Bereich, also die Bundeswehr. Dahinter stehen ganz viele Organigramme, dahinter steht aber auch eine Ablauforganisation, dahinter steht natürlich auch das Delta zwischen der Ablauforganisation auf dem Papier und wie sie tatsächlich gelebt wird, das ist bei jeder Großorganisation so. Es kommt aber auch noch hier da rein, dass natürlich das Verteidigungsministerium unter dem politischen Einfluss steht. Das sehen wir daran, ob im Geld oder weniger Geld auch gegeben wird. Und dann ist ein ganz großer Bereich auch noch das Recht, was hier reinkommt, was in anderen privatrechtlichen Bereichen keine Rolle spielt, nämlich das öffentliche Vergaberecht und auch das Preisrecht, was von den Unternehmen eben auch verstanden werden muss. Das Vertragsrecht bleibt eigentlich gleich, auch wenn es natürlich einen Unterschied gibt, ob ich als Vertragspartner einen privaten oder einen öffentlichen Partner habe. Und dann der letzte Punkt, der gehört aber auch zu dem dritten Feld dazu. Ulrich hat das so ein bisschen auch angerissen. Ich habe natürlich eine ganz eigene Sprache und auch eine ganz eigene Kultur. Und wenn ich nicht auch in der Lage bin, auf die Kulturen, auf die Sprache der Beschäftigten, also Zivilen, aber auch denen in Uniform einzugehen, dann wird das sehr schwer. Und das muss ich eben auch lernen, das muss ich mir sagen lassen, das muss ich mir zeigen lassen. Erst dann komme ich eigentlich rein, weil sonst komme ich gar nicht so richtig ins Gespräch oder kann eben auch im Gespräch nicht meinen Punkt machen.
Ist das einer der wichtigsten Schritte, diese militärischen Bedarfe zu verstehen und eben die Abläufe? Und dafür seid ihr eben dann auch da, um das zu erklären und zu helfen?
Das ist, Tom, ganz elementar. Deswegen sind das ja auch nochmal so die Grundbausteine im bereits erwähnten Onboarding. Wir haben uns ja schon seit Jahren Gedanken gemacht, wie könnte so ein Onboarding aussehen. Jetzt ist es ja am Laufen. Wir sind auch in der Lage, das Feedback, was wir auch bekommen, auch aufzunehmen und vielleicht noch auch so ein Feintuning auch zu machen. Aber wir merken, und das haben wir jetzt auch so umgesetzt, wir brauchen echte Soldaten auch im Onboarding, die in Uniform da stehen und dann eben auch nochmal erklären, was habe ich also, wie bin ich als Soldat sozialisiert, wie kommuniziere ich, aber wie bin ich zum Beispiel auch in den Führungsprozessen sozialisiert, also das berühmte 3-Alpha, also Absicht der übergeordneten Führung. Das kann ich nicht nur so als Wort- oder Buchstabenkombination stehen lassen, das muss ich ihm auch erklären, was das für mich als Soldat bedeutet. Genauso aber auch aus der Sicht des Beamten oder ehemaligen Beamten aus dem Bein-BW, die wir ja auch bei uns in den Reihen haben, die dann wirklich nochmal dezidiert auch darstellen, was brauche ich eben, wenn ich im Vertragsreferat bin, was brauche ich aber auch, wenn ich im Fachreferat bin und wie kommuniziere ich eben auch ebenengerecht, aber auch adressatenspezifisch. Ich muss einfach verstehen, was muss ich zum Beispiel einem Drei-Sterne-General sagen, auf welcher Verdichtung braucht der das und was sage ich zum Beispiel einem Referenten oder auch Sachbearbeiter, jetzt mit Dienstgrad, Oberstleutnant oder auch Hauptmann, mit dem ich über bestimmte Fachthemen spreche. Wenn ich nicht in der Lage bin, das zu differenzieren und gut aufzubereiten, dann erreiche ich die nicht.
Ulrich, Zusammenarbeit zwischen Industrie und Bundeswehr, hat die sich verändert durch das Sondervermögen?
Ja, und zwar nicht nur durch das Volumen und durch, ich sag jetzt mal, die großen Budgets, sondern letztlich auch durch die Tatsache, dass die Bundeswehr ihren Beschaffungsprozess umgestellt hat. Weg von, ich sag mal, diesen Entwicklungslösungen hin zu marktverfügbaren Produkten. Das heißt also, allein dadurch will sie schneller werden in der Beschaffung. Bedeutet aber auch für viele Unternehmen einen Paradigmenwechsel, was das Marketing angeht. Denn wenn die Bundeswehr jetzt darauf achtet, dass marktverfügbare Produkte vorrangig eingekauft werden, dann heißt das für ein Unternehmen natürlich auch, dass ich die Produkte, die die Bundeswehrbedarfe decken und schon vom Markt verfügbar sind, also ich sage jetzt mal sinnbildlich im Regal stehen, dann muss ich die der Bundeswehr natürlich auch mal zeigen. Das heißt, Messen haben eine völlig neue Bedeutung bekommen. Ausstellungen für die Unternehmen haben eine ganz andere Bedeutung bekommen. Das heißt also, wenn die Unternehmen klug sind, dann werten sie diese Bedarfe sauber aus und schauen, ob das mit marktverfügbaren Produkten aus ihrem Sortiment abdeckbar ist. Ja, das andere ist, dass wir jetzt erleben, dass natürlich durch die gestiegenen Budgets die Volumina in der Beschaffung steigen, also rein zahlenmäßig. Und damit haben wir natürlich eine viel engere Zusammenarbeit zwischen der Bundeswehr und den sogenannten Hauptauftragnehmern dergestalt, dass einfach jetzt darauf geachtet wird, dass die Produktion, das hatte ich vorhin schon kurz erwähnt, angepasst wird. Das heißt also, mehr Menge in kürzerer Zeit beschafft werden kann. Und es bedeutet für die Bundeswehr umgekehrt, dass sie mehr Menge in kürzerer Zeit aufnehmen muss. Und das ist auch etwas, wo die Bundeswehrinfrastruktur natürlich dann sich auch anpassen muss. Das bedeutet, wir brauchen nicht nur mehr, und das haben wir ja in der Presse gehört, wir brauchen nicht nur mehr Unterkünfte für Soldaten, wir brauchen auch mehr Hallen für Fahrzeuge, die jetzt in die Bundeswehr zulaufen. Und das bedeutet infrastrukturell natürlich eine immense Herausforderung. Und das wird jetzt umgekehrt bei den Industrieunternehmen dazu führen, dass sie sich vielleicht auch Gedanken darüber machen müssen, ob das, was die Bundeswehr an Materialzuläufen hat, tatsächlich noch irgendwo bei den Unternehmen möglicherweise zwischengelagert wird, bis die Bundeswehr in der Lage ist, das tatsächlich aufzunehmen, das Material. Im Moment sieht das noch gut aus, glaube ich. Ich bin jetzt kein Mitarbeiter der Bundeswehr, aber so wie ich das beurteile von außen, sieht es so aus, dass die Mattläger noch gut aufnehmen können. Aber wir werden die Zeit wahrscheinlich erleben, dass die Mattläger dann irgendwann an ihre Grenzen stoßen und dann die Industrie eigene Vorschläge machen muss, wie sie der Industrie genau in diesem, sag mal, Übergangsfeld, da wo die Bundeswehr tatsächlich auch noch mehr Kapazität schaffen muss, wie sie der Bundeswehr in der Lagerung von Material, also ich spreche jetzt von der werterhaltenen Lagerung, wo sie die Bundeswehr unterstützen kann.
Ja. Mhm. Auf einen Punkt möchte ich gerne noch eingehen. Ein Unternehmen, das noch nicht aktiv ist im Military Business, möchte sich aber dem Bereich gegenüber öffnen. Dann sagst du, wir brauchen Sichtbarkeit. Dann empfiehlst du, hey, da ist eine Messe, eine Rüstungsmesse, geh da mal hin. Kommt dann manchmal auch noch der Punkt, dass sich jemand damit schwer tut, damit in Verbindung gebracht zu werden und zu sagen, ja, ich möchte gerne, aber diese Sichtbarkeit auf einer Messe zu stehen, auf einer Rüstungsmesse zu stehen, mit meinem Unternehmen, da tue ich mich schwer mit.
Ja, das bekommen wir schon mit. Gerade weil natürlich wir eine entsprechende Bedrohungslage auch in Deutschland haben. Das muss man auch fairerweise sagen, dass den Unternehmen natürlich auch bewusst ist, dass wenn man zu offensiv für die Rüstung unterwegs ist, dass man natürlich auch angreifbar ist, ne, im wahrsten Sinne des Wortes. Also das kann eine Cyberattacke sein, das können andere Dinge sein, um einfach dieses Unternehmen in den Blick zu nehmen. Es ist aber auch so, dass nicht unbedingt die Wahrnehmung über die Messen stattfindet alleine, sondern es geht auch darum, dass wir den Unternehmen zunehmend auch empfehlen, sich mal auf diesen Fachforen umzuhören. Denn es gibt ja auch Fachforen, die keine Ausstellung haben, Fachforen, die sehr speziell für den Defense-Bereich organisiert werden. Und dann geht es wirklich darum, seine Gesprächspartner dort zu finden, also sich wirklich im wahrsten Sinne des Wortes zu vernetzen und dann über die richtigen Kontakte auch mehr Informationen über die eigene Produktpalette zu bekommen. Das heißt also, es geht eigentlich um das Verproben seiner eigenen Produkte in dieser Community. Und dazu ist der Besuch von Fachforen mindestens genauso wichtig, wie einen Ausstellungsstand auf einer Messe zu haben.
Mhm. Matthias, magst du ganz kurz erläutern, zum einen, was sind eigentlich Systemhäuser? Das hören wir immer wieder. Und wie blicken die eigentlich auf diese neuen Lieferanten jetzt am Markt?
Ja, ein Systemhaus ist ein größeres Unternehmen, was die Leistung seiner Unterauftragnehmer integriert. Also Systemhaus und Systemintegrator kann fast auch synonym verwendet werden. Und wenn wir jetzt daran denken, nehmen wir mal einen Panzer als Waffensystem, dann ist eben das Systemhaus das Unternehmen, was das eben auch gegenüber dem BeinBW als Generalunternehmer, als Hauptauftragnehmer, als Systemintegrator auch anbietet. Und den zweiten Punkt an der Frage aufnehmend, wie ist jetzt das Verhältnis von dem Systemhaus zu den Lieferanten? Hier ist es so, dass im Moment natürlich die Systemhäuser den Eindruck haben, dass sie von den Lieferanten geradezu überrannt werden. Das ist auch so, nehmen wir nochmal das Beispiel von ordentlich in Bezug auf die Messen. Und nehmen wir jetzt mal die Rünet vom CPM-Verlag organisiert, jetzt Anfang September. Da waren ja über 1000 Teilnehmer von der Industrieseite, aber eben auch vom BeinBW. Und da hat man schon an den Ständen der Systemhäuser gesehen, dass da großer Andrang war. Teilweise haben auch die Systemhäuser direkt ihre Einkaufsleiter auch mitgebracht, sodass man eben auch direkt in Dialog gehen konnte. Hier ist es so, Tom, dass eigentlich die Systemhäuser jetzt mit dem Vermögen vom oder mit dem Etat vom Sondervermögen 1 ihre etablierten Lieferanten eben auch nutzen können. Das reicht auch. Aber wenn wir jetzt Richtung Sondervermögen 2 gehen und der Ausplanung desselbigen, dann ist auch klar, und das hat Ulrich ja auch schon ausgeführt, da braucht man neue Lieferanten. Und da geht es wiederum darum, dass die Lieferanten sich nicht nur zeigen, sondern dass eben auch die Alleinstellungsmerkmale klar sind. Ansonsten hat ja auch das Systemhaus gar kein Interesse, sich mit dem Lieferanten auseinanderzusetzen, wenn also die Unique Selling Proposition eben nicht klar ist. Das heißt, man muss sich schon differenzieren. Und dann weitere Gedanke zu dieser Frage. Es ist natürlich eine besondere Art der Zusammenarbeit und vielleicht auch manchmal ein besonderes Spannungsverhältnis auch zwischen dem Systemhaus und eben auch der Interesse oder den Interessen der Lieferanten. Das gilt es natürlich gut auszubalancieren, weil eigentlich wollen ja alle, dass man eben auch gut zusammenarbeitet. Vor allen Dingen will das auch der öffentliche Auftraggeber, damit nachher zeitgerecht eben auch geliefert wird. Also Stichwort Liefertreue. Und da ist es wichtig, und das mache ich zum Beispiel auch in meiner ehrenamtlichen Rolle als Sprecher der mittelständischen Unternehmen, dass man eben auch zusammenkommt von den Systemhäusern zu den Lieferanten, aber auch unter Einbindung vom BeinBW, um dann eben auch genau zu verstehen, wie müssen sich Lieferanten aufstellen, um dann wiederum auch interessant zu sein für das Systemhaus, ein guter Kooperationspartner zu sein. Aber wie schaut eben auch das Systemhaus auf die Lieferanten? Und das ist auch wichtig, das darzustellen. Und da haben wir in der Vergangenheit eigentlich immer wieder gute Formate gefunden, aber auch ganz klare, prägnante Aussagen von den Systemhäusern, die wir eben auch gebeten haben, möglichst so auch aufzutreten, möglichst so zu kommunizieren, dass man eben damit auch was anfangen kann und dass vor allem auch neue Lieferanten damit was anfangen können.
Lass uns noch ein bisschen nach vorne gucken, in die Zukunft, auch wenn es schwierig ist, Ulrich, die nächsten 12 bis 24 Monate. Was glaubst du, wie werden sich die Geschäftsfelder der WIMCOM entwickeln?
Also grundsätzlich zahlt das alles, was wir jetzt gehört haben, ein auf eine Vergrößerung der WIMCOM. Das muss man einfach deutlich sagen. Wir erleben das ja heute schon, dass wir massiv Personal suchen, um eben genau das tun zu können, nämlich das Consulting, die Academy und dieses Onboarding Military Business Programm. Was wir erleben ist, dass im Bereich der Academy natürlich auch es darum geht, dass wir immer wieder Referenten haben, die aus der Praxis kommen. Das ist, davon können wir gar nicht genug haben, weil wir natürlich auch mittlerweile feststellen, ein Fachreferent für ein Thema ist fast schon zu wenig, weil wir einfach so viele Anfragen haben, dass die, wenn sie alleine das machen müssten, das ganze Jahr nur unterwegs wären. Das können wir den Mitarbeitern auch nicht zumuten. Das heißt, da müssen wir uns verstärken, im Consulting sowieso, weil wir da die meisten Anfragen haben. Das heißt also, der Weg hin zum Vertrag, ganz klar, entweder zum Vertrag mit der Bundeswehr oder mit einem Rüstungsunternehmen. Das ist natürlich das, was die Unternehmen jetzt am meisten interessiert, neben dem ganzen Hintergrundwissen und dem Wissen um die Branche. Ist immer die Fragestellung, wo sind meine Gesprächspartner, an wen muss ich mich wenden? Und insofern sage ich jetzt mal, ist für uns das Wachstum klar erkennbar. Wir tun da auch einiges dafür. Das bedeutet, wir gucken auch schon infrastrukturell danach, dass wir uns erweitern. Natürlich wollen wir alle, ich sage jetzt mal, hier im Raum behalten, also im Raum Höhrgrenzhausen, weil es geht natürlich auch darum, dass man sich täglich auch abstimmen muss. Ja, das Thema Homeoffice ist für uns eigentlich eher so eine Notlösung. Wir wollen die Leute hier in Präsenz haben im Unternehmen, weil wir einfach festgestellt haben, dass eine Projektarbeit wirklich nur dann sinnvoll ist, wenn man sich täglich sieht. Und das sehen auch unsere Kollegen so und Kolleginnen, ne? Dass man sich wirklich täglich auch wieder abstimmen muss. Und es ist ein Unterschied, das haben wir letztens hier auch im Workshop mit Kunden gehabt, ist ein Unterschied, ob sie in Präsenz hier am Tisch sitzen und wir in die Diskussion kommen oder ob man sich am Monitor austauscht. Für uns komplett unterschiedlich. Wir machen natürlich in der Schulung oftmals das Angebot, wenn es gar nicht anders geht, dass wir auch Teilnehmer per Videokonferenz einbinden. Aber das ist auch für unsere Referenten nicht immer so ganz einfach, jemanden am Monitor dabei zu haben. Wir sind große Fans davon, muss ich wirklich sagen, entweder das bei uns hier zu machen in Präsenz oder zu den Unternehmen zu fahren, um eben das zu machen. Dazu brauchen wir mehr Mitarbeiter, das ist ganz deutlich erkennbar. Wir müssen uns da breiter aufstellen, wir müssen uns auch verjüngen, das ist auch ganz klar und erkennbar. Wir haben das große Glück, muss man sagen, dass wir hier am Standort Hörgrenzhausen im Großraum Koblenz genug Potenzial im Moment haben, um uns da zu verstärken, weil gerade die Mitarbeiter oder ehemaligen Mitarbeiter des BNBW, die ja auch zu unseren Kollegen zählen, auch oft Lust haben, nach ihrer Zuruhsetzung noch ein bisschen was zu machen und dann eben ihre ganze Berufserfahrung auch in dieses Thema einzubringen. Das kommt auch bei unseren Mandanten wahnsinnig gut an, weil die einfach dann aus der Praxis hören, wie Beschaffung gemacht wird, gerade bei diesen Fachthemen wie Preisrecht, Preisprüfung und diese ganzen Geschichten, die man eben auch wissen muss, aus der Praxis zu hören. Und deswegen sind wir sehr froh, dass wir hier am Standort Hörgrenzhausen natürlich optimale Standortvorteile haben gegenüber anderen Standorten in Deutschland, wo sich das so einfach, glaube ich, nicht abbilden lassen würde.
Matthias, das alles klingt nicht nach einem Sabbatjahr für dich nächstes Jahr, wenn ich dir das so sagen darf.
Nein, für uns alle nicht, Tom. Wenn jetzt diese Folge ausgestrahlt wird, dann haben wir Anfang Dezember 2025. Wir haben noch gute 2 Wochen bis Weihnachten, aber wir sind eben auch im 12. Monat des Jahres nach knapp 12 Jahren WIMCOM. Und das ist ja auch in deiner Einlassung am Anfang des Podcasts auch nochmal erwähnt. Das ist eben für uns jetzt auch so eine Zwischenbilanz. Nicht nur, ich sage mal, am Ende des Jahres, sondern eben auch nach 12 Jahren, wo wir unterwegs sind. Und wenn wir über die Transformation von anderen sprechen, dann müssen wir eben auch eine Nabelschau machen. Wir selbst sind als Unternehmen ja auch im absoluten Transformationsprozess. Ulrich hat es erwähnt, wir stocken immens auf im Bereich Personal. Wir haben gestern die neue Küche für das neue Firmengebäude, was wir zugemietet haben, dann eben auch geliefert bekommen. Wir haben unsere internen Strukturen angepasst. Wir müssen im Grunde auch, ich sag mal, den ganzen Laden auf den wahnsinnig gestiegenen Bedarf eben auch anpassen. Aber wir gucken, dass wir das eben auch, ich nehme mal das Stichwort nochmal Aktionismus auf, eben nicht im Aktionismus tun, sondern mit ruhiger Hand, weil wir eben auch gucken, dass wir, und du Ulrich hat es ja auch nochmal erwähnt, dass wir aber auch, wenn wir hier im Workshop sitzen und eben auch in dieser Tagesveranstaltung die Zeit mit dem Kunden teilen, dass wir das eben auch in der Ruhe und eben auch in der Ausdauer machen, wie es eben auch die Kunden brauchen, weil denen geht es ja oftmals schlechter als uns. Und deswegen wollen und müssen wir uns die Zeit nehmen. Insofern, um nochmal den Kern deiner Frage aufzunehmen, nein, wir erwarten im nächsten Jahr und eigentlich in den nächsten Jahren die Intensität, wie wir sie eben auch in 2025 erlebt haben.
Ulrich, Matthias, ganz herzlichen Dank für diesen, wie immer, sehr spannenden Einblick, aber vor allem auch für diesen Ausblick. Und das wird weiterhin sehr interessant und sehr fordernd sein für alle. Und wir sind gespannt, wie wir weiter darüber berichten werden. Ich danke euch.
Sehr gerne.
Danke, Tom.
Das war Inside Military Business mit der größten deutschen Unternehmensberatung im Business to Military, der WIMCOM. Lust auf mehr? Als Kunde vielleicht? Oder Lust auf unsere Academy und Coaching? Alle Infos auf wimcom.de.